SRF4 News.
Sie hören unsere wöchentliche Rubrik zwischen den Schlagzeilen, am Mikrofon Christian Weißflug. In dieser Sendung blicken wir jetzt nach Jordanien. Das fragile Königreich befindet sich derzeit praktisch zwischen Amboss und Hammer. Im Norden tobt der syrische Bürgerkrieg, im Westen gärt der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Und im Osten liegt der ebenfalls sehr unruhige Irak. Einzig Saudi-Arabien im Süden ist ein relativ stabiler Nachbar. Robert Stähli, unser ehemaliger Chef der Auslandredaktion, ist soeben von einer Reise nach Jordanien zurückgekehrt. Robert Stähli, Jordanien ist von blutigen Konflikten umzingelt. Haben Sie das im Gespräch mit den Menschen gespürt? Wie besorgt sind Sie darüber?
Also man ist ganz sicher besorgt wegen dem Krieg in Syrien. Einerseits nimmt man Anteil am Elend, was da alles passiert. Auf der anderen Seite sind über 500.000 Syrer und Syrerinnen nach Jordanien geströmt. Man hat sie anfänglich aufgenommen. Als arabische Brüder hat sich daran erinnert, dass mehr als 50% der jordanischen Bevölkerung Palästinenser sind. Und das waren ja auch einmal Flüchtlinge. Aber jetzt ist der Krug jetzt voll. Und zwar, weil die Syrer sind da nicht einfach in den Flüchtlingslagern. Das ist nur eine kleine Minderheit. Die meisten kommen irgendwie in die Städte und sie verdrängen dort mehr und mehr Jordanier. Sie überfüllen auch die Schulen, die Spitäler und sie arbeiten immer mehr auch zu Dumpinglöhnen. Also sie sind viel günstiger als die jordanischen Arbeitnehmenden. Und in dem Sinn schwappt das jetzt ein bisschen in die andere Richtung. Und da ist natürlich auch noch die Angst, dass man vermutet, dass eben nicht nur Flüchtlinge kommen, es könnten auch islamistische Kämpfer sein, die quasi ein Sanktuarium suchen, sich zu erholen versuchen in Jordanien. Und die Grenze, die ist ja riesig lang mit Syrien und die lässt sich eigentlich fast nicht kontrollieren.
Also der Flüchtlingsstrom aus Syrien, das ist im Moment so ein bisschen die größte Sorge der Jordanier. Gibt es also auch schon Gehässigkeiten oder fremdenfeindliche Übergriffe?
Es gab sie, sie sind noch nicht sehr dramatisch, aber man muss einfach wissen, in welches Umfeld diese syrischen Flüchtlinge strömen. Ich meine, die wirtschaftliche Lage in Jordanien war schon vor Ausbruch des Krieges in Syrien sehr gespannt. Die Arbeitslosigkeit offiziell 15%, wahrscheinlich de facto 30%. 70% der Arbeitssuchenden sind unter 30 Jahren alt. Dazu kommt ein enormes Bevölkerungswachstum. Und meine, Jordanien ist ein armes Land. Es hat viele Schulden, defizitäre Staatsbetriebe, hat eigentlich keine Bodenschätze, wenn man von Potasche und Phosphat absieht, aber kein Erdöl, kein Erdgas. Und es leidet natürlich ganz extrem unter dem Wassermangel. Dieser Wassermangel ist jetzt noch akzentuiert worden durch eben diese 500.000 Flüchtlinge, die zu den 5,5 Millionen Jordanien gekommen sind.
Die wirtschaftliche Lage ist dadurch durchaus angespannt. Wovon lebt denn das Land eigentlich?
Ich würde sagen, das Land lebt zu einem guten Teil von Spenden aus dem Ausland. Es gibt ein bisschen Wirtschaft, es gibt Landwirtschaft im Jordantal, das ist eine Art, eine Oase. Aber sonst eigentlich gibt es ganz, ganz wenig. Das Bruttoinlandprodukt, das ist schon nahe daran, eigentlich an den Schulden. Also mit anderen Worten, Jordanien ist eigentlich ein Land, das jetzt schon am Tropf der Weltgemeinschaft oder der Weltfinanz hängt. Und das gelingt einfach zurzeit, weil es den großen Spagat machen kann zwischen allen Mächten und weil es stark unterstützt wird von den Amerikanern, aber auch von Saudi-Arabien.
Es gibt also durchaus wirtschaftliche Not, große Probleme für die Bevölkerung, aber zu einem Aufstand, zu einer Revolution wie in anderen arabischen Ländern ist es bisher nicht gekommen in Jordanien. Warum nicht?
Es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, mit der Dauer wirkt ja auch das Beispiel, was man sieht, wie sich Tunesien, wie sich Libyen, wie sich Ägypten jetzt entwickelt, das wirkt abschreckend. Das habe ich in Gesprächen gehört, dass sie dann sagen, ja, was haben die denn letztlich erreicht? Das ist mal das eine. Das andere, es wurde versucht und mit einem gewissen Geschick vom jordanischen Königshaus gewisse Reformen zu machen. Also es gab einigermaßen freie Wahlen, ich sage das bewusst einigermaßen frei. Und Jordanien ist in dem Sinn stabil, weil der Kern des Staates getragen wird von den Stämmen. Die Stämme sind quasi das Gerüst, das auf der einen Seite die Königsfamilie stützen und auf der anderen Seite entscheidend sind in der Armee. Das ist also ein ziemlich solides Fundament. Die Palästinenser, obschon sich eigentlich die Bevölkerungsmehrheit stellen, spielen politisch eine viel geringere Rolle. Also in dem Sinn, je länger der arabische Aufbruch dauert, kommt auch eine gewisse Ernüchterung eben, was sich abspielt in Ägypten. Man spürt es in Jordanien indirekt, indem zum Beispiel reiche Ägypter nach Jordanien flüchten. Oder dass der Durchschnittsägypter, der vielleicht mal nach Jordanien kam, um Ferien machte, dass er nicht mehr kann, weil er kein Geld mehr hat. Also in dem Sinn spürt man die Auswirkungen und dass dann öfters gesagt wird, ja, wollen wir das wirklich?
Jordanien ist also ein Königreich, das haben Sie erwähnt. Schauen wir uns jetzt mal an, woher der Staat überhaupt kommt. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches 1918 gehörte Jordanien ja zunächst auch zum britischen Mandatsgebiet Palästina.
Das ist so. Meine Jordanien war Teil von Bilad al-Sham, also von Großsyrien, war dann von 1920-21 an faktisch eine britische Kolonie. Man hat zwar einen König eingesetzt, den Abdullah den Ersten, aber eigentlich war es eine britische Kolonie. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann Jordanien formell unabhängig geworden, wobei man unabhängig auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen muss, weil Jordanien war immer abhängig von westlicher Hilfe, von großen Geldspenden, weil sonst wäre das Land nie über die Runden gekommen. Und Jordanien hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine erste Bewährungsprobe erleiden müssen mit der Gründung des Staates Israel. Da hat Jordanien das Westjordanland, Ostjerusalem besetzt, dieses auch verwaltet und dann im Krieg von 1967 wieder verloren. Das hat beide Male riesige Flüchtlingswellen ausgelöst und dazu geführt, dass ungefähr 800.000 Palästinenserinnen und Palästinenser nach Jordanien geflüchtet sind. Das hat natürlich den Staat auch geprägt und in einem gewissen Sinne auch destabilisiert. Man erinnert sich nur an den schwarzen September 1970, als der König Hussein eigentlich nichts mehr anderes übrig blieb, als die PLO aus dem Land zu werfen.
Warum musste er die Palästinenser aus dem Land
werfen? Die Palästinenser wurden einfach zu stark, zu gefährlich für den König und für die Stämme, die quasi, was ich gesagt habe, das Fundament bilden des jordanischen Staates. Und letztlich drohte quasi eine Machtübernahme durch die Palästinenser und das wollte das Königreich verhindern. Und deswegen, es war ziemlich blutig, dieser schwarze September. Und dann hat man eben die PLO dann mit Gewalt und, ich würde mal sagen, auch mit gewisser militärischer Unterstützung, Stichwort Logistik, durch den Westen rausgeworfen. Die PLO ist dann nachher in den Libanon gegangen, mit allen Folgen.
Die Gründung des Staates Jordanien ist also auch eng verknüpft mit dem Schicksal von Israel und dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wie stark beeinflusst dieser Konflikt an der Westgrenze von Jordanien noch die heutige Innenpolitik?
Also ich würde einfach sagen, die Jordanier sind realos und sie sind eigentlich politische Überlebenskünstler. Also sie wissen ganz genau, dass man gegen das übermächtige Israel mit den USA im Rücken eigentlich wenig quasi mit militärischen Mitteln erreichen kann. Sie haben sich quasi damit abgefunden, dass es A, den Staat Israel gibt. Viele haben sich auch damit abgefunden, dass Teile des Westjordanlandes besetzt sind. Das würde natürlich niemand offen vielleicht in ein Mikrofon sagen, aber man hört das irgendwie einfach, dass man sich wie mit der Situation abgefunden hat. Es gibt ja auch einen Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel, 1994 abgeschlossen. Das ist ein kalter Friede. Das würde ich sagen, nicht, dass da irgendwie große Herzlichkeit ausgebrochen ist. Es gibt zwar täglich Flüge von Tel Aviv nach Amman und umgekehrt. Aber da ist irgendwie nicht die große Herzlichkeit ausgebrochen. Im Gegenteil, mit jeder Siedlung, mit jedem Annexionsversuch, den Israel macht im Westjordanland, wachsen natürlich die Spannungen. Aber eben, ich habe schon gesagt, die Jordaner sind realitätsbezogen. Sie wissen, dass sie eigentlich da wenig ausrichten, wenig ändern können.
Jordanien ist also auf eher künstliche Weise entstanden. Ein Großteil der Bevölkerung sind eben ehemalige Flüchtlinge aus Palästina. Gibt es denn heute trotzdem so etwas wie eine jordanische Identität?
Erstaunlicherweise ja. Also ich habe viele getroffen, die mir stolz gesagt haben, ich bin Jordanier. Und dann kam dann häufig der Nachsatz, ich bin Jordanier, palästinensischen Ursprungs. Man kann es vielleicht illustrieren am besten mit der Königin Rania, die sehr beliebt ist und man hat sie auch schon als Lady Di des Nahen Ostens bezeichnet. Sie ist auch sehr hübsch. Und das ist eben eine Palästinenserin. So ein typisches palästinensisches Schicksal, stammt aus einer alten palästinensischen Familie im Westjordanland, ist in Kuwait aufgewachsen. Und sie wird nicht müde, das eben zu betonen, dass sie sagt, ich bin Jordanierin, aber mit palästinensischen Wurzeln.
Wenden wir uns nun den gegenwärtig explosivsten Konfliktherden zu, Syrien im Norden und Irak im Osten. Welche Folgen haben diese Konflikte konkret für Jordanien?
Von den Flüchtlingen habe ich bereits gesprochen. Dazu kommt die Angst, man könnte in den Konflikt hineingezogen werden. Jordanien hat offiziell im Syrien-Konflikt eine neutrale Haltung, hat sich auch dagegen gewehrt, dass zum Beispiel die Amerikaner, die wollten ja zeitweise intervenieren von jordanischem Boden aus. Das haben die Jordanier selber gesagt, nicht, das kommt nicht in Frage. Weil man eben auch weiß, wenn Syrien auseinanderbrechen sollte, wenn Assad weg sein sollte, besteht natürlich die Gefahr, dass Islamisten in Syrien an die Macht kommen könnten und das könnte dann wiederum direkte Auswirkungen natürlich auch auf Jordanien haben. Also in dem Sinn ist Assad für Jordanien ein bisschen wie er auch für Israel ist. In Israel hat man immer gesagt, er ist der verlässlichste Feind, den wir haben und für Jordanien würde ich sagen, Assad ist der verlässlichste Nachbar, weil bei ihm weiß man wenigstens, woran man ist. Er ist ein wenig angenehmer, aber eben ein verlässlicher Partner, mit dem man übrigens auch sehr lange Zeit gute Geschäfte gemacht hat und wirtschaftlich enge Beziehungen hatte.
Jordanien ist neutral im Syrien-Konflikt, aber Saudi-Arabien, der südliche Nachbar, unterstützt ja sehr stark die sunnitischen Kämpfer in Syrien. Ist das nicht ein Problem für Jordanien?
Ich glaube, Jordanien muss eigentlich auf allen Ebenen den großen Spagat wagen. Und Saudi-Arabien ist ein großer Geldgeber von Jordanien. Man darf den also nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Das zeigt sich auch darin, dass König Abdullah in Jordanien sehr sanfte politische Reformen unternommen hat. Er hat zwar das Frauenstimmrecht, das gibt es. Es gibt auch garantierte Sitze für Frauen im Parlament. Aber man hat versucht, einfach die ganze Liberalisierung so zu inszenieren, dass Saudi-Arabien damit nicht vor den Kopf gestoßen wird. Jordanien hat immer so ein bisschen versucht, zwischen Hammer und Amboss da zu lavieren. Bis jetzt ist es gelungen. Wie lange das weitergeht? Inshallah.
Und zum Lavieren gehört eben wahrscheinlich auch, dass man doch die Stationierung auch von mehreren hundert US-Soldaten in Jordanien toleriert. Oder wie passt das mit der Neutralität zusammen?
Genau, das geht genau ins gleiche Kapitel. Also auf der einen Seite, man ist angewiesen auf diese ausländischen Militär, beobachtet diese Spezialisten, man ist angewiesen wahrscheinlich auch auf israelische Drohnen, die Grenze überwachen. Man wird das nicht offiziell zugeben, aber man geht davon aus, dass es so ist. Auf der anderen Seite muss man verdammt aufpassen, dass man eben dann nicht instrumentalisiert wird. Also nicht zum Beispiel, dass eben die USA sagen, ja, wir könnten ja von jordanischen Flughäfen aus Erkundungsflüge inszenieren über syrischem Staatsgebiet. Da hat Jordanien ziemlich schnell eine rote Linie gezogen, einfach aus der Angst, man könnte in einen Konflikt hineingezogen werden und dass dann plötzlich die westlichen Geldgeber, die einem in diesen Konflikt hineingezogen haben, dass die dann plötzlich sich verabschieden könnten.
Dann ließe sich das also zusammenfassen. Die Lage in Jordanien ist labil, sie sind von Konflikten umzingelt, aber gerade diese gefährlichen Konflikte in der Nachbarschaft und die Angst davor stützen eigentlich die Monarchie.
In einem gewissen Sinne ja. Ich würde das politische Klima in Jordanien als labil, stabil bezeichnen. Es ist dem Königshaus bisher gelungen, diesen großen Spagat zu machen, es in einem gewissen Sinne allen recht zu machen. Aber man darf nicht verdrängen, die Zukunft ist völlig ungewiss. Man weiß nicht, was in Palästina passiert, wie es in Syrien ausgeht. Irak ist auch immer noch eine Belastung für Jordanien, weil es fliehen immer noch sehr viele Iraker nach Jordanien. Auch das wird zur Belastung. Es kommt auch dazu, dass mittlerweile auch Ägypter sich absetzen, vielleicht nur vorübergehend von Ägypten hier, auch in diesen Safe Haven kommen in Jordanien. Also es besteht eine gewisse Gefahr, dass dann die Konflikte, die im Ausland bestehen, dass die plötzlich ins Land hineingetragen werden könnten. Aber gegenwärtig kann man sagen, der Versuch, eine eigene Politik zwischen Hammer und Amboss, soweit das es möglich ist, zu formulieren, ist bis jetzt gelungen.
Sagt Robert Stähli, unser ehemaliger Chef der Auslandredaktion. in unserer Sendung zwischen den Schlagzeilen diese Woche zur schwierigen Lage in Jordanien. Am Mikrofon war Christian Weißflug.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.